Lieber Mario, du verstehst es auf eine liebende Art und Weise, einen Pastor unter Druck zu setzen. Jetzt muss ich liefern. Aber mich schockt es nicht wirklich. Mein Vertrauen ist bei Gott. Und er wird es gut machen. Ich brauche gerade Technikhilfe. Ich habe mit Erschrockenheit festgestellt, dass mein Computer maximal noch 10 Minuten macht. Einige würden sich freuen, wenn die Predigt nur so lange dauert. Andere würden sagen, aber im ersten Gottesdienst hast du die Predigt etwas ausführlicher gehabt. Ich habe nämlich eben jemanden begrüßt, der im ersten Gottesdienst schon war. Die Leitung hat mir für die beiden Morgengottesdienste ein Thema gegeben aus der Heiligen Schrift, nämlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich möchte mit uns zusammen ein Stück Bibel lesen aus Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Die Leitung des Heiligen Geistes bei einem Christen, bei Kinder Gottes, ist also normal. Absolut normal. Wer die Leitung des Heiligen Geistes nicht kennt, der braucht Hilfe. Und die Bibel hilft einem Menschen, wenn der Mensch anfängt, sie zu lesen. Man bekommt Informationen, wie Gott dem Menschen helfen möchte. Und hier geschieht es ja durch jemand Unsichtbaren, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gehört ja mit zur Dreieinigkeit Gottes. Im Gegensatz zu zwei alten Religionen, also besonders der israelische und jüdische Glaube an die Tora, dem Alten Testament, ist ja nach unserem Wissen mit die älteste Religion und sie kennt nur einen Gott. Monotheismus, sagen wir dazu. Und in einer ähnlichen Weise ist auch im Islam. Aber es ist hochinteressant, dass der allmächtige Gott, dass es ihm gefallen hat, sich in dem Neuen Testament der Heiligen Schrift als dreieiniger Gott vorzustellen. Wenngleich diese Dreieinigkeit seine Einigkeit nicht im Geringsten zerstört. Er ist ein einer Gott. Und ein physikalisches Bild hat mir da selber mal geholfen. Ich habe an die Sonne gedacht und dachte mir, ja, das ist ein gutes Bild für Gott Vater im Himmel. Und ich dachte, was macht die Sonne? Sie hat Licht und strahlt diese Licht auf unserem Planeten. Wir genießen die Sonnenstrahlen. Und das ist Jesus, das Licht der Welt. Und nun sagt mir ein Unterschied zwischen der Sonne und ihrem Licht. Sie sind eins, stimmt's? Und jetzt kommt noch das Dritte. Es ist die Wärme. Schon mal in der Sonne gelegen. Ich freue mich wieder auf die Sommertage jetzt, die vor uns sind. Und dann liegen wir da, schließen die Augen und brauchen noch nicht mal das Licht sehen. Manche legen am Strand noch Muscheln auf die Augen, dass es schön dunkel ist. Und dann genießen sie nur die Wärme. Das machen wir Christen auch manchmal. Einfach nur die Gegenwart des Heiligen Geistes genießen und einfach sich freuen, dass man so zart gestreichelt wird in der Seele, wie es der Heilige Geist nur kann. So, da gibt es keine Konkurrenz zwischen dem Licht der Sonne und dem Planeten der Sonne, noch seiner Wärme. Das alles erreicht uns hier in diesen drei Denkweisen. Und in der Heiligen Schrift lesen wir, dass unser himmlischer Vater ja, sich um uns kümmert. Er gibt uns Lebensordnung. Ich denke, die genialsten Lebensordnung, die es überhaupt gibt, ist in einem Gebot zusammengefasst, der Liebe. Du sollst Gott und deinen Nächsten wie dich selbst lieben. In dem sind alle Regeln des Lebens von Ich finde das erstaunlich, wenn man mal bei so einem Notar oder Anwalt sitzt und da andächtig diese riesen Kommentare zu Gesetzen an seinem Auge vorüberziehen lässt. Da denkt man, boah, was ist das für ein komplexes Werk, unser Rechtsstaat. Und Gott kommt daher in seiner ganzen Allmacht und Allwissenheit, reduziert alles auf eins. Und sagt, Liebe, das ist höchste Intelligenz, dass man durch Liebe das Leben entdecken kann. Und dieser Vater gibt aber auch Inhalte, damit unsere Liebe gestalterisch wird, mit den 10 Geboten und darüber hinaus einige Ordnungen, die uns sehr helfen. Und der Herr Jesus Christus, der hilft uns nun, vor Gott wohlgefällig zu sein, angenehm zu sein, weil er das Gesetz erfüllt. Die Forderungen von Gott sind für einen Menschen unmöglich einzuhalten. Er ist eben kein Gott, der Mensch, nur ein Mensch. Und er kann nicht so hochintelligent, so hochdiszipliniert leben wie Gott. Aber Jesus Christus ist gekommen als einer, der perfekt war. In seinem ganzen Leben hat er mehrfach auch seine Feinde gefragt: Sagt mir einen Fehler, den ich mache. Ich meine, du kannst deine Freunde fragen, was du falsch machst. Sie werden lieb mit dir sein und sagen, dass du bist ein guter Mensch. Aber frag mal deine Feinde, die sind schonungslos. Die werden dir genau sagen, was du falsch machst. Und die Feinde von Jesus vermochten nichts, ihm darzulegen, was er falsch gelebt hat. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er war vollkommen in den Lebensordnungen Gottes zu Hause, lebte sie vor Gott und hat deswegen auch etwas Wunderbares getan für uns. Er hat den Preis bezahlt für all diejenigen, die die Lebensordnung Gottes übertreten haben, dadurch Fehler und Sünde und Schuld in ihr Leben gerufen haben, sodass sie eigentlich auf ewig nicht zu Gott passen. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich werde euch erlösen. Ich werde euch eine Gerechtigkeit geben, die von Gott ist. Nur wenn ihr diese Gerechtigkeit bekommt, werdet ihr auch in die dritte Ebene hineinkommen. Und das ist der Heilige Geist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und dieser Heilige Geist, der befähigt nun einen normalen Menschen mehr und mehr, je enger sie zusammen leben und arbeiten, so zu leben, dass auch Gott sich drüber freut. Und wir nennen das im Fachjargon Heiligung. Also der Jesus, den wir in unser Leben gelassen hat, der gewinnt in uns Gestalt. Unsere Art, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir uns verhalten. Und dieser Heilige Geist, der soll also nun gewürdigt werden an diesem Morgen in dieser Predigt. Einige sagen, ja, ich weiß, ich bin in einer christlichen Kultur groß geworden und der Heilige Geist ist, ja, gibt es auch, aber der ist maximal so der Lautsprecher Gottes. Aber das stimmt nicht. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Nicht weniger als Jesus, nicht weniger als der Vater. Die Bibel sagt uns in Matthäus 10, ab Vers 19, nicht ihr seid die Redenden, spricht Jesus, sondern der Geist eures Vaters, der in euch ist, der wird aus euch reden. Und gibt damit eine Perspektive, dass die Gegenwart Gottes durch den Geist zu uns kommt und bei uns wohnt. Es gibt einen Segen, wenn Gottesdienste zu Ende sind, wird er oft genannt. Es steht in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit einigen von euch. Mit allen von euch. Das ist richtig. Danke für euren lächelnden Protest. In diesem Fall heißt es also für uns, auch mal den Heiligen Geist kennenzulernen. Und interessant, Paulus hat die Christen damals schon reingerufen in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Denn er ist derjenige, der hier auf dieser Erde ist und uns übernatürlich befähigt. Kein anderer wusste das besser als Jesus Christus. Jesus Christus redet von der Begleitung des Heiligen Geistes, der auch zu ihm kam und ihm half, hier auf der Erde zu sein. Das heißt in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich übernatürlich befähigt hat, Fachwort gesalbt, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene frei zu rufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen wieder in Freiheit hinzusenden. Das bewegt und befähigt der Heilige Geist in Jesus. Das war nicht immer so bei Jesus. Es gibt einige Leute, die sagen, ja, der Heilige Geist ist doch heilig. Aber ich mache Fehler, wir passen nicht zusammen. Nun, wenn du denkst, erst wenn du ein Gott wohlgefälliges Leben lebst, nahezu perfekt bist und die Bibel von vorn bis hinten vielleicht auswendig kennst, dann bist du endlich in dem Grad angelangt, dass Gott dir Heiligkeit gibt. Im Buddhismus ist das so. Du musst dich immer weiterentwickeln, immer mehr deiner entsagen, bis du irgendwann im Nirvana dann deine Erleuchtung bekommst. Das ist in der Bibel, Gott sei Dank, komplett anders. Es heißt hier nämlich, dass der Herr Jesus Christus, der perfekt war, bis zu seinem Lebensende nie eine Sünde getan hat, dass er die Bibel kannte wie kein anderer in seinem Alter, schon als Zwölfjähriger, haben die damaligen Theologen gestaunt über sein Bibelwissen. Und trotzdem hatte er noch nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bekommen. Er war ganz normal ein Sohn eines Zimmermanns. Er hat seinem Vater geholfen im Betrieb, hat handwerklich gearbeitet bis zu seinem 30. Lebensjahr. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass Jesus schon mal als Teenager so einen kleinen Schülerhauskreis aufgemacht hat, schon mal ein paar Leute gläubiger gemacht hat oder dass er schon mal, was weiß ich, für Kranke gebetet hat oder mit 18 Jahren schon mal das erste Dämönchen ausgetrieben hat, also die bösen Geister. Nein, nichts dergleichen. Er ist ein Handwerker, eingebunden in eine Familie und dort hat er gelebt und war trotzdem eine beeindruckende Persönlichkeit. Aber dann mit 30 Jahren, dann bekam er innerlich diesen starken Willen, ich will meine Mission, warum ich auf dieser Erde bin, als Sohn Gottes, ich will diese jetzt leben. Und das Erste, was er macht, er geht dorthin, wo sein Wegbereiter Johannes der Täufer im Jordan die Menschen tauft, die Buße tun von ihren bösen Werken. Und dann kommt er dorthin und sagt, Johannes, tauf mich. Und Johannes sagt, du bist ja ein Heiliger, ich werde dich nicht taufen. Und er sagt, lass gut sein. Wir müssen alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen, wird uns selbst zum Vorbild dadurch. Denn wenn man sich auf Christus einlässt, wird man sich auch taufen lassen. Das ist normal. Und dann, als der aus dem Wasser herauskam bei seiner Taufe, kam wie eine Taube der Heilige Geist auf ihn und befähigte ihn nun, in einer Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und jetzt führt der Heilige Geist nicht zum ersten besten Wunder. Einige könnten sagen, jetzt feiern wir erstmal Hochzeit in Kana an und verwandeln Wasser zu Wein und trinken einen drauf, dass wir eine schöne Taufe hatten und den Heiligen Geist. Es geht in die Wüste. Die Leitung des Geistes wird einem Menschen nicht immer gefallen, aber sie ist göttlich durchdacht. Keiner kann einen Menschen zum Positiveren erziehen und verwandeln als Gott, der den Menschen geschaffen hat. Und er weiß ganz genau, wie er diese Dinge aus unserem Leben kriegt, die uns immer wieder geistlich gesehen hinfallen lassen. Und so kommt er in die Wüste und er entbehrt der Nahrung, entbehrt seiner Freunde und Familie, ist allein in einer wirklich widerlichen Gegend, die Steinwüste Judäas. Und dort hält er sich nicht nur 2 Tage und Nächte auf, sondern 40 Tage und Nächte und ist dann zu guter Letzt mit den Kräften am Ende. Der Mensch kann so ungefähr 40 Tage fasten, dann hat er seine überschüssigen Zellen, hat nichts mit dick und dünn zu tun, verbraucht. Das sind unsere natürlichen Reserven für Notsituationen. In dem Moment, wenn die verbraucht sind, verbraucht der Körper die gesunden Zellen. Und dann beginnt Hunger weh zu tun, schmerzt. Und in dieser Fassung war Jesus und hat dann ein Horrorerlebnis spiritueller Art. Er setzt sich aus mit dem Mächtigen der Bösen, Satan, Luzifer. Und der versucht ihn und quält in seinem Gedanken, du hast doch Hunger, du bist doch Gottes Sohn, du hast doch Heiligen Geist, mach aus diesen Steinen Brot. Und Jesus war unter der Leitung des Geistes und wollte dem Geist gehorchen und nicht irgendeinem, der seine natürlichen Triebe bedient und sagte Nein zu dieser Versuchung. Der Mensch lebt nicht nur von dem, was er immer so triebhaft will und, sondern von jedem Wort, was von Gott ausgeht. Und ich habe von Gott durch seinen Geist nicht gehört, dass ich Steine zu Brot machen soll. Und so geht er weiter und weiter und zu guter Letzt übersteht er alle drei Versuchungen und dann kommen die Engel Gottes, dann wird ihm gedient und dann beginnt die Zeit der Wunder, beginnt die Zeit der besonderen Führung, beginnt die Zeit der Gunst. Tausende folgten ihm, wollten ihn hören, wenn er sprach und von ihm ging Segnung aus, Schwache und Kranke wurden aufgerichtet. Und Menschen, die übel geplagt waren in einer übernatürlichen Weise, wurden freigesetzt. Genau wie er es gesagt hat. Die Salbung Gottes ist auf mir, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dieser Herr Jesus hat kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt, ich werde weggehen, aber ich werde den Beistand zu euch senden. Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich komme durch den Geist zu euch, Johannes 14, 18. Wir werden also dann durch den Heiligen Geist verbunden mit Jesus Christus. Und er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. Und jetzt kommt etwas Schönes, in Ewigkeit. In Ewigkeit. Das heißt, Gott lässt sich mit uns Menschen ein, die an diese Gnade der Gerechtigkeit Christi glauben, dass er einen Preis für unseren Mist bezahlt hat. Dass dieser uns jetzt befähigt, Heiligen Geist zu bekommen, ist außergewöhnlich und großartig. Und die Bibel sagt uns hier, dieser Beistand wird dann kommen bei euch sein. Ich finde es schön, wenn zwei anfangen, sich zu lieben. Wir haben eben von der Verlobung gehört. Dann wird sicherlich auch geheiratet, ne? Oder so, nach unserer Kultur, halbes Jahr, maximal ein Jahr verlobt, dann wird geheiratet. So sagt man, denn die Verlobung ist nach der Bibel tatsächlich schon der Heiratsbund. Wenn Verlobte sich trennen, sind sie auch Geschiedene. Das nur ganz nebenbei. Liebe ist nicht dazu da, dass wir uns scheiden, sondern Liebe ist dazu da, dass wir uns in Liebe weiterentwickeln. Genauso wie unser Glaube Entwicklung braucht, kann unsere Liebe sich auch entwickeln. Und unsere Treue kann sich auch entwickeln, sodass man über die Zeit tatsächlich merkt, was ist das für ein Geschenk der Liebe? Das dürfte nie aufhören. Ihr habt ja am 7. Mai eine Veranstaltung, da habe ich meinen 40. Hochzeitstag. Ich habe mir schon ein paar ganz kluge Ideen gemacht. Plus 4 Jahre Freundschaft. Also wir sind schon unterwegs. Diese Frau ist genial, die müsste ich mal mitbringen. Ich wollte sie, aber sie war jetzt mit mir schon hier und da im Ausland und hing ein bisschen die Zunge raus und wollte hier nicht auch noch herhecheln. Also, ich grüße euch alle von ihr. Diese Liebe mit ihr, ich hätte nie gedacht, dass Liebe sich weiterentwickelt. Hätte ich als junger Mensch, habe ich so gedacht, so, jetzt bist du am Zenit der Liebe angekommen, jetzt hast du geheiratet und jetzt kommt der wüste Alltag und jetzt wird das so allmählich runtergewirtschaftet mit der Liebe. No. Was da Zenit war, war Auftakt für neue Aufschwünge. Ja, es ging manchmal runter, wenn es anstrengend wurde, das Leben, aber die Richtung stimmt. Liebe ist dazu da, uns völlig zu erobern. Ich würde heute sagen, ich habe meine Frau noch nie so intensiv und weit und sicher und treu geliebt wie in dieser Zeit. Und ich rechne damit, dass sich das auch weiterentwickelt. Übrigens geht mir das bei Jesus auch so. Und ich glaube, dass das ein Werk der Beziehung, der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist. Ich glaube, dass es keine Liebe gäbe ohne Gott. Weil Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und es ist klar, wenn ich Gott wegstoße, verlässt mich auch die Liebe. Und dann kommen viele zerstörte Beziehungen um mich herum zustande. Und der Heilige Geist ist die ausgegossene Liebe Gottes in Herzen, die sich dafür öffnen, Menschen wie du und ich. Und ist dieser Geist möchte eine Beziehung eingehen, nicht nur auf Zeit. Ich habe ja nun schon viele hunderte Trauungen durchgeführt, ne? Und es ist interessant, die letzten 10 Jahre so nahm der Wunsch, wenn ich dann mit denen diese 4 Doppelstunden Traugespräch im Vorwege durchgeführt habe, das ist ja, also ich glaube, dass man so ein Zertifikat, dass man fähig ist zu heiraten, eher braucht wie ein Autoführerschein. Weil wenn du eine Ehe gegen die Wand setzt, hast du Scheidungsweisen, traumatisiert, für ihr Leben lang. Und deswegen braucht das Ordnung. Und dann kommt man zu guter Letzt in dem Unterricht auch zu dem Bereich von Traugelöbnis. Was verspreche ich meiner Frau am Tage der Trauung? Und da gibt es einen Passus, dass ich sie lieben will, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Und dann haben ein paar Pärchen angefangen, mit mir zu handeln. Und gesagt, könnten wir nicht eine Formel finden? Da heißt es dann, solange wir uns lieben, ist doch auch sympathisch. Hört sich doch gut an. Ich sage, ihr Schlümpfe. Ihr traut der Liebe nicht, dann traut ihr auch Gott nicht. Weil Gott ist Liebe und kann Liebe erneuern und verstärken und vertiefen und durch in euch Gestalt gewinnen. Ihr solltet euer Menschen- und Gottesbild neu bedenken und nicht auf die Gottlosen schauen, die Liebe Gottes, die er auch den bösen Menschen gibt, mit Füßen treten. Denn unser Herr ist ein gnädiger Gott. Er lässt die Sonne scheinen über Gut und Böse, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und er schenkt auch die Liebe zwischen Mann und Frau in einer heiligen Weise, ob sie Heiden sind, Buddhisten oder wer auch immer. So ist unser Gott. Und dadurch sollen wir ihn erkennen. Und wenn uns die Liebe verloren geht, dann ist Not da, um zu beten, um diesen Gott neu zu finden. Sein Geist, wenn er zu uns kommt, bleibt also nicht nur bis der Tod uns scheidet, sondern in Ewigkeit. Weil Christen haben in Jesus Christus den ersten Freund, der den Tod besiegt hat. Er ist von den Toten auferstanden. Und diese Beziehung hält jetzt ewig. Christen, die an Jesus festhalten, der diese Macht hat, den Tod zu besiegen, die sterben nicht wirklich, die gehen heim. Heim zu ihm. Und diese Verbindung begleitet der Heilige Geist. Und das ist eine schöne Perspektive. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und das, sorry, ist die schlechte Nachricht dieses Morgens, dieses zweiten Gottesdienstes. Nämlich Menschen, die den Geist von Gott, der so gut ist, ich werde das gleich noch detaillierter darlegen, leider nicht kriegen können. Das liegt daran, dass Gottes Geist nur auf Menschen kommen kann, die die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Man könnte ein grobes Bild nennen, wenn du in deinem Schrank ein Glas suchst, um da frisch gekochte Erdbeermarmelade reinzutun und du findest endlich eins mit Deckel und das ist voller Schimmel und Spinngewebenreste und kleinen Schmutzkörnern, dann würdest du deine frisch gekochte Marmelade da so nicht reingießen. Und wenn du in deiner Natur schon so klare Regeln hast, wie viel mehr unser Gott, der das Leben ist, wird seinen Geist nicht in etwas Schmutziges reingießen, sondern er will es zuerst reinigen. Und das schafft Gott, müssen nicht wir schaffen. Wir brauchen nur sagen, wie ein Glas, wenn es sprechen könnte, oh bitte reinige mich. Und dann geht man bei und holt alles raus und das macht Jesus. Es reicht dieser eine Satz, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann fängt er an, uns sauber zu machen. Das ist ein großartiges Werk und bereitet uns zu, seinen guten Geist zu empfangen. In unserem christlichen Abendland, in dem wir hier leben, heißt es in einem Sprichwort, wenn einer dumme Sachen gemacht hat, du bist wohl von allen guten Geistern verlassen. Ja, das ist ein Sprichwort, das ist nicht Bibelzitat, denn die Bibel kennt nur einen guten Geist. Es gibt auch nur einen guten Geist, es ist der Geist von Gott. Er vermittelt die Liebe und das Wesen Gottes und vieles, vieles mehr. Er ist wahrhaftig, nicht lügnerisch unterwegs, aber er kommt zu Menschen, die durch Jesus Christus versöhnt wurden. Und dieser Opfertod von Jesus, der ist der Eingang, damit man diesen Heiligen Geist erbitten kann und zu einem kommt. Und die schnellste Verwandlung haben mal Heiden im Hause eines Mannes namens Cornelius erlebt. Da ist der Apostel Petrus, als das Christentum begonnen, hingeführt worden durch Engel, Erscheinung und Vision und ist dort eingetreten, das Haus eines Heiden, was ein Jude normalerweise nie macht, weil er dann unrein wird nach seinem Denken. Und als er dann zu den Leuten sprach, der war noch nicht fertig mit der Predigt, da haben die schon gesagt, ach, jetzt haben wir endlich einen, der verkündet, dass das Werk der Erlösung geschehen ist, von dem Jesaja gesprochen hat, von dem wir gelesen haben und so weiter. Und haben ihr Herz sofort geöffnet, sich bekehrt, wie wir heute sagen, umgewandelt hin zu dem Erlöser Christus, dem Messias. Und als sie das getan haben, in dem Moment kam gleich der Heilige Geist und füllte diese gereinigten Herzen. Und das war ein großartiger Einstieg und eine großartige Hoffnung für uns Völker, die wir eben Heiden genannt werden in unseren verschiedenen Götzenreligionen, die wir uns ersatzweise denn gesucht haben, weil uns niemand gesagt hat, dass Gott uns besucht hat in Jesus Christus. Der Heilige Geist hat also zuallererst dann den Auftrag, mit dir sich zu befreunden, wenn du das willst. Frage, möchte hier irgendjemand die Freundschaft des Heiligen Geistes haben? Ich kann euch sagen, er will sie mit dir. Wenn er sieht, dass du dich an die Gerechtigkeit Jesu hältst in deinem Vertrauen und Glauben, wird er gerne dein Freund. Und aus dieser Gemeinschaft lernst du ihn kennen. Und du wirst feststellen, dass er alle Tage bei dir sein will. Kein Wochenendgast, kein Gottesdienstgast am Sonntag oder so, sondern alle Tage bis an der Weltende. Und er ist die wertvollste Person auf dieser Erde. Denn der Vater, er sitzt auf dem Thron der Himmelswelten und regiert. Und neben ihm hat er autorisiert seinen einzigen Sohn, der von den Toten auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel und sich neben ihm setzen auf dem Parallelthron. Und so ist der Heilige Geist jetzt hier und verwaltet die Sache Gottes, die Liebe zu Gott, zu jedem Menschen, der sich auch öffnet und dieses Angebot annimmt. Und so bleibt uns fast gar nichts über. Den müssen wir kennenlernen. Heiliger Geist, wer bist du? Die Bibel sagt uns, dass er eben nicht der Lautsprecher Gottes ist, sondern dass er eine Person ist. Eine Person zeichnet aus, dass sie sprechen kann, denken kann, Willenskräfte hat, um nur diese drei Stärken unserer psychischen Seele zu benennen. Das zeichnet eine Person aus. Die Bibel beschreibt, dass der Geist spricht, dass der Geist sein Wissen vermittelt, auch Vorhersagen, dass er Emotionen hat, der Freude, dass der Geist Emotionen vermittelt wie Friede, dass er auch betrübt sein kann, wenn wir uns nicht sehr freundschaftlich verhalten. Aber er möchte gerne Liebe und Freude auch in unsere Gefühlswelt hineinlegen. Er ist also eine ganzheitliche Persönlichkeit. Ihr lieben frommen Männer unter uns, Also ruhig mal Gefühle zulassen. Der Heilige Geist will auch dort Gemeinschaft mit uns haben. Warum werden in der Bibel einige Christen immer wieder aufgefordert, den Heiligen Geist neu zu suchen, neu haben zu wollen? Einige sagen, ja, mir hat ein Pastor gesagt, dass wenn ich ein Christ werde, mich taufen lasse, dass ich dann den Geist Gottes habe. Und jetzt muss ich da nicht ständig bitten, Heiliger Geist, sei bei mir, Heiliger Geist, hilf mir, gib mir Kraft und so weiter, sondern der ist dann mehr oder weniger nonstop da in mir und das läuft sein Weg. Ich möchte uns auf die Genauigkeit dieser Schrift hinweisen, dass nämlich kein Geringerer als Jesus selbst uns lehrt, den Vater um seinen Geist zu bitten, wie ein Sohn seinen Vater um Brot bittet. Und nach meinem Wissen ist ein Sohn nicht nur einmal Brot für den Rest seines Lebens, sondern er isst immer wieder. Und genau das sollen wir als Christen tun. Heiliger Geist, komm, hilf mir. Das ist mein Morgengebet, so starte ich in den Tag und möchte auf diese Weise die Kraft des Heiligen Geistes nutzen, die er mir anbietet. Ich habe gelernt in Lukas 11, 13, dass ich darum bitten muss, dass der Heilige Geist kommt. Nochmal zurück zu den Leuten, die sagen, sehe ich nicht ein, ich habe den Geist, lass mich in Ruhe. Ein biologisches Beispiel hat mir geholfen. Als mein Sohn geboren wurde, wurde er nur geboren, weil er 50% mit meinem Samengut hatte und 50% von meiner Frau mit ihrem Eibeitrag, die kamen zusammen. Er kam da als Embryo in Gang und wurde irgendwann geboren. So, der lebt nur, weil er uns hat, stimmt's? Er hat meine Frau, er hat mich, deswegen lebt er. Jetzt ist er aber nicht dauerzufrieden, weil er uns schon hat, sondern er meldet Bedürfnisse an. Das Babydeutsch konnte ich nicht so gut verstehen, dass ein bestimmter Schreiton bitte Windelwechsel heißt oder. Aber so mit der Zeit, als er reden konnte, hat er jede Menge Wünsche eingeklagt. Papa, hilf mir mal hier, dass die Kette ist von meinem Fahrrad gesprungen, hat sich verklemmt, die sitzt so doof, mach das mal heile. Dann ruft er mich dazu und da stehe ich doch nicht da und sage, nix, du hast mich schon, sieh zu, wie du klarkommst, du armer Christ. Versteht ihr? So ist unser Gott nicht. Sondern er hat uns den Geist gegeben als Beistand. Ich habe meiner Frau immer gesagt, wir erziehen unsere vier Kinder, unseren Pflegesohn, also fünf an der Zahl, immer nur als Beistand. Und irgendwann sagen wir bye bye und freuen uns auch ein bisschen, dass wir wieder sturmfreie Bude haben. Bye bye. Für eine Zeit haben wir sie begleitet. Aber dieser Beistand bleibt bei ewig. Und das ist auch gut, weil wir ihn ewig lieben werden und nicht loslassen. Aber wie gesagt, jetzt sieht es eben so aus, dass wir mal fragen, na Kinder, wann besucht ihr uns denn mal? So als Opa und Oma, 11 Enkelkinder, wann besucht ihr uns denn mal? Also zu langer Abstand ist nicht naturgemäß. Man möchte doch Familie sein, aber ihnen auch ihre Entwicklung gönnen. Werdet voll Geistes ist ein Ruf an Christen. Wieder und wieder, Epheser 5, 18. Warum? Weil der Geist uns befähigt, übernatürlich zu leben. Und diese Befähigung brauchen wir, weil wir können sie nicht nachahmen, auch nicht kopieren. Es muss eine dauerhafte Befähigung Gottes in unserem Leben geschehen, damit wir andauernd göttlich auch sein können. In dem Moment, wo das göttlich aus unserem Leben geht, sind wir wieder, wer wir sind. Sehr naturgebunden. Ich spreche mal ganz ehrlich zu euch. Habe ich im ersten Gottesdienst jetzt nicht getan, aber ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, das ist schon komisch, wenn man so 3 Wochen Urlaub hat. Ja? Und wir lieben beide das Meer, den Strand, Spaziergänge und so weiter, gut essen, schönen Mittagsschlaf und so weiter, schönes Eis noch, lauter so Dinge für die Natur unseres Menschseins. Paulus sagt Fleisch. Und während wir da so urlaubsgemäß unser Fleisch nähren, kein Gottesdienst, ich habe ja Urlaub als Pastor, merke ich, wie mein Fleisch wieder stark wird. Echt, das wird wieder stark. Und dann bin ich manchmal froh, wenn der Urlaub so rum ist. Ich sage, ja, hier bin ich wieder. Gib mir deinen Geist, hilf mir, dass ich gut lebe. Und merke dann, hey, jetzt kommt die Kraft, sie baut dich wieder auf. Das ist ein Kampf des Glaubens, der unser Leben lang geht. Dass nämlich unsere Natur, auch wenn wir Christen sind, gegen das ist, was vom Gottesgeist ist. Steht in der Bibel. Also wir sind unser eigener Feind. Wir alle sind in Sünde geboren worden, also auch die Erbsünde lastet auf uns, unser Gefallen sein. Und wenn Gott uns da nicht durchträgt, ja, bis wir das ewige Leben schauen, wir würden jämmerlich uns verlaufen. Und deswegen auch dieses Engagement. Hey, ihr Christen, denkt nicht, dass ihr das drauf habt und schon wisst alles und läuft von allein. Ihr braucht den Geist, ruft ihn in euer Leben, erbittet ihn gnädigst, dann wird er kommen und wird euch vertreten und euch helfen, auch beim Beten. Und vor allen Dingen, wenn er kommt, kommt er als Liebe in unser Herz, steht bei mir in Römer 5, Vers 5. Und was macht diese Liebe in uns? Sie bewirkt etwas, was wir vorher so nicht kannten. Die Liebe zwischen Mann und Frau in der ganzen Summe kann nie und nimmer ranreichen an die Liebe des Heiligen Geistes. Rein emotional. Ich kenne beides. Aber das mit dem Heiligen Geist, es ist nicht von dieser Welt. Das ist außergewöhnlich schön. Wenn der Strom des Geistes, wie die Wärme der Sonne einen frierenden Menschen wieder belebt, so ist der Strom des Geistes und belebt uns, Dinge zu denken und auch Liebe zu leben, wie wir es in unserer alten Natur so nicht hinkriegen könnten, schon gar nicht in der Freude, Dynamik und Willensbereitschaft. So kommt es vor, dass auch Christen aufgerufen werden und sagen, hey, wach auf von den Toten, ihr schlaft, ihr müsst wieder das geistliche Leben leben. Ihr könnt da nicht von alten Erlebnissen zehren, die vor Jahren geschehen sind, sondern Christus ist mit seinem Geisteswirken derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ihr werdet es brauchen, dass ihr von ihm eure Kräfte schenken lasst. Denn wenn ihr das nicht tut, verliert ihr die Kraft der Liebe und dann tut ihr auch nicht die Werke der ersten Liebe. Wenn ein Christ so richtig schön eintaucht in die Gegenwart und Kraft des Geistes, ist er hernach wirklich verwandelt und möchte die Erde umarmen und sie küssen. Das ist so, als wenn man plötzlich überhaupt keine Nationalitäten mehr kennt. Alle Menschen, man hat alle lieb. So ist unser Gott. Er hat alle lieb und möchte alle umarmen. Und dann kommt aber Alltag und Schwierigkeiten und so weiter, wie das dann geschehen kann, dann lebt man seine natürlichen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zu sehr, das Geistliche rutscht weg und dann verliert man auch diese Liebe zu Menschen. Und die Werke, die man früher bereit war zu tun, auch für Mitmenschen, ist nicht mehr da. Es gibt ganz viele Leute, die waren mal Top-Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu, aber sie haben die Kraft verloren und dann heißt es dann so ausredendartig, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit und so. In Wirklichkeit, ich habe nicht mehr die Kraft, die ich früher hatte, um dem Herrn und den Mitmenschen so zu dienen, wie ich es konnte, als der Geist noch in meinem Herzen war. Du kannst umkehren, kehre um und tue die ersten Werke, die Werke der ersten Liebe. Und dann wird Gott stolz auf dich sein, dass er dich so verändern konnte. Und du wirst ihn preisen. Weil du genau weißt, er hat mir geholfen. Ich weiß, was ich ohne ihn bin als Christ und ich weiß, was ich mit ihm bin. Nach meiner Uhrzeiteinschätzung habe ich jetzt noch 5 Minuten und ich versuche das mal zu ballen. Ich lade euch ein, den Heiligen Geist kennenzulernen. Nur so werdet ihr euch seiner Leitung wirklich anvertrauen. Fragt, wer er ist, fragt ihn, warum er so anders ist und sagt ihm, ich möchte dich näher kennenlernen. Du wirst feststellen, dass er bereit ist, sich auf dich einzulassen, um Jesu willen. Du kannst ihn fragen, warum bestimmte Umstände so kompliziert für dich sind und ob es eine geistliche Deutung gibt. Und du kannst ihn fragen, warum habe ich es gerade so schwierig in meinem Lebensabschnitt? Du kannst ihn fragen, wie soll ich mich entscheiden? Du kannst diese Beziehung auch durch Komplimente vertiefen und sagen, Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich sehne mich nach deiner Gemeinschaft. Und du wirst entdecken, dass dieses Verlangen beidseitig ist. Und das ist so eine schöne Harmonie, dass nicht wir immer die Kriechenden sind, sondern er richtet uns tatsächlich auf. Man spürt etwas von der Würde, ein Kind des allmächtigen Gottes zu sein. Aus Gnade, nicht weil wir gut sind. Der Heilige Geist, wenn du ihn kennenlernst, wenn er dich leiten soll, er wird dich niemals zwingen. Ich hatte ein schönes Beispiel erzählt, ich werde es nochmal tun. Ich dachte, für die Wiederholungstäter in diesem Gottesdienst mache ich was anderes, aber es bringt das so schön auf den Punkt. Ich hatte Studentennähe, wir hatten dann ein Kind bekommen und dann irgendwann in die Vikariat und dann Pastorendienst. Und dann hatten wir unser zweites Kind und 2,5 Jahre später kam dann noch ein drittes, hat sich angemeldet und da war unsere 2,5 Zimmerwohnung zu eng. Und ich habe als sorgender Vater dann schon mal geguckt, wo kriegen wir mehr Raum. Damals war Wohnung begrenzt, dort an dem Ort, wo ich arbeitete. Teure Mieten, die wir uns nicht leisten konnten, war die arme Zeit der Anfangspastorenjahre. Und da habe ich mir ein altes Rittachhaus, also ein altes Fachwerkhaus ausgeschaut, schon über 150 Jahre alt ist, was ich mit der Hilfe der Bank vielleicht gerade so gestemmt hätte. Und ich wollte aber, schon damals habe ich das entschieden, keine eigenen Entscheidungen treffen, obwohl ich alles kalkuliert hatte und so weiter. Und es gab auch einen Erstkontakt mit dem Verkäufer und Besitzer und der war auch willig gewesen, aber ich wollte, dass Gott mich leitet mit seinem Geist. Stell mich da mit meinem Auto vor, ich sehe es wie heute, es hat geregnet, es war ein Novembertag. Ich nehme mir Zeit zum Gebet, sage, guter Geist des Herrn, ich bin jetzt hier an dem Ort der Entscheidung. Dieses Haus würden meine Frau und ich gerne haben. Wir lieben Retro, wir lieben das Alte. Und was sagst du dazu? Nun waren wir aber erst im dritten Dienstjahr und die Gemeinde hatte sich noch nicht so proppig entwickelt. Wir hatten da 20 Rentner übernommen, die alle in den Himmel wollten. Das war für ein junges Pastorenehepaar nicht sehr mit Perspektive bestückt. Ihr versteht, aber das Ganze tat sich schwer, auch die neue Generation reinzukriegen. Wie auch immer, ich las dann in meiner kleinen Gideon-Bibel, ich sage, Herr, red doch mal mit einem Vers irgendwas, was mich magnetisiert. Und dann kam 10, 20 Minuten nichts und dann hatte ich einen Vers. Und der sprang mich an im positiven Sinn. Da stand dann, ein Neubruch macht viel Arbeit, hernach bringt er aber viel Frucht. Ich wusste genau, was der Vers für meine Lebenssituation zu sagen hatte. Und ich sagte dem Herrn, ja, sehe ich auch so. Also, ein Neubruch kommt aus der Landwirtschaft. Wenn ein Landstück jahrelang unbearbeitet liegen blieb, da haben sich dann Bäume entwickelt, wo alte Wurzeln, abgestorbene Sachen, Felsen, die nicht vom Feld genommen worden sind. Das ist sehr schwer zu bearbeiten, bevor man das wieder besäen kann mit Saat. Aber das Schöne ist, ein Acker, der lange nicht benutzt worden ist, hat jede Menge Nährstoffe gesammelt. Und wenn man dann da rausschaut, dann bringt das ordentlich Frucht und Ertrag. Und das wusste ich sofort. Ich sage, ja, ich weiß, das kostet ganz viel Arbeit, diese alte Hütte wieder hübsch zu machen. Aber wenn sie dann so richtig ein auf Retro und wiederhergestellt, das wird ein schönes Wohngefühl mit Tradition und Geschichte, wenn man da ein- und ausgeht, an die Generation denkt, die da auch schon ein- und ausgeht und so weiter. Meine Frau und ich waren damals so stylistisch drauf. Und dann, so typisch Heiliger Geist, merkte ich, der ist noch nicht fertig. Er hat mir zwar ein Argument gegeben und sagt, das ist aber viel Arbeit. Und ich habe so, ja, macht nichts, ich arbeite gern. Ich habe schon als Kind gern gespielt und wer als Kind gerne gut und spielt, der wird auch später mal gerne und gut arbeiten. So, und dann Ja, das sind so kleine Weisheiten ganz nebenbei. Kommt ein zweiter Vers, weil ich merke, der Herr ist noch nicht mit mir fertig. Und dann stand da wieder was. Baue zuerst deinen Weinberg und danach baue dein Haus. Das war klare Ansage. Da gab es jetzt nichts mehr zu feilschen. Also der Weinberg war die Gemeinde. Ein Landwirt, was nützt es ihm, wenn er ein Jahr lang sein Haus baut, im Garten wächst nichts und die Kinder schreien vor Hunger? Das macht ja keinen Sinn. Und der Herr sagte, nee, du musst jetzt erstmal die Gemeinde sehen und aufbauen, dass du die entwickelst und meine Gegenwart entsprechend freisetzt durch Gebet und Wort. Und danach, wenn das Ding blüht, dann kommt Ertrag genug, dann musst du da nicht mehr so ackern, dann hast du Zeit fürs Haus. Und genauso habe ich es gemacht, dass ich dann 5 Jahre später ungefähr, 2,5 Jahre Zimmerwohnung mit 3 Kindern, war eng, aber gemütlich. Ist ja immer eine Frage, also wir mussten keine weiten Wege gehen, keine Treppen laufen, das war alles ebenerdig, also nah bei. Wir brauchten kein Babyfon oder so, das war gleich nebenan. Man muss das dann einfach von der guten Seite sehen. Und wir haben festgestellt, Raum ist in der kleinsten Hütte. Das Sprichwort hat was. Und so haben wir dann gemerkt, der Herr gibt uns später einen wunderschönen Kuss. Er bekehrt sich ein Bauunternehmer, er baut mir ein schlüsselfertiges Haus zu einem Vorzugspreis. Und ich komme da und darf mit meiner Familie einziehen, ein wunderschönes Haus, wo wir dann später mit unseren 5 Kindern viele, viele Jahre wohlgeführt haben. Exakt 27 Jahre. Der Herr hat für uns gesorgt. Der Heilige Geist hat mich nicht gezwungen, aber er hat mich intelligent beraten. Und wie bin ich froh, ich hätte da eine ewige Baustelle gehabt mit dem alten Ding. Und wie bin ich froh, dass ich da nicht so viel Zeit hätte verschwenden müssen. Und denke mir, ja, er schafft das Wollen, er schenkt das Vollbringen, mit ihm will ich leben. Deswegen sage ich dir, lern den Heiligen Geist kennen und widerstehe ihm nicht, sondern akzeptiere auch seine Wege, auch wenn sie schwer sind für dich. Geh mit ihm durch deinen Alltag. Nimm alles, was geschieht, aus seiner Hand. Denn alle Dinge, die dir widerfahren, müssen dir zum Guten dienen, wenn du deinen Gott liebst. Und der Heilige Geist wird dir helfen, dass du reifst. Und jede Seele reift auch durch Krisen. Wenn du eine gesegnete Frau Gottes siehst, durch die Gott wunderschöne Dinge tut, oder einen Mann siehst, durch den Gott wunderschöne Dinge tut, zum Glück vieler, tausender Menschen, die haben alle ihre Leidensgeschichte. Alle. Alle haben ihre Wüstengeschichte. Alle können erzählen von Zeiten der Formung und auch des Testes, ob man sich für Liebe dauerhaft entscheidet. Das läuft auch in einer Ehe so. Nur dort kann Glaube und auch Liebe reifen und sich ausweiten. Das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß, schmeißt man zu schnell das Handtuch. Leider auch unter Pastoren. Die schmeißen das Handtuch. Ich habe ja lange genug vielen Pastoren vorgestanden und sage, warum hört er auf? Ich hatte erst 5 Jahre im Dienst. Ja, Schwierigkeiten. Ich sage, das war toll. Mit Schwierigkeiten über Mauern springen, mit unserem Gott und so weiter. Das kannst du jetzt alles mal trainieren. Das ganze Programm, was du gelernt hast in deinem Studium. Nee, das ist emotional nicht zu verkraften und so weiter. Auch Beziehungen, Ehebeziehungen werden einfach hingeschmissen. Obwohl man schon Jahre gekämpft hat, durchgehalten hat. Nein, dann fangen die, die sich einst liebevoll gesäuselt haben, sich zu behaken und zu bekriegen. Das ist nicht Gott. Unser Gott spricht in Liebe zu uns. Auch heute Morgen. Oder fühlt sich irgendjemand verurteilt durch das, was ich sage? Es ist doch eine einzige ausgestreckte Hand Gottes, dass er an dir interessiert ist und weiß, dass du ihn brauchst, um dich göttlich und geistlich zu entwickeln. Und so ist er hier. Wenn du sein Heute hörst, dann verstock dein Herz nicht. Sag nicht, ach, der soll mich in Ruhe lassen, ich mache mein Ding. Sondern öffne dich und lass dir von ihm helfen und lass dir dienen. Er weiß, wo du drin steckst. Er weiß, dass du seine Hilfe brauchst. Und er würde es sehr gerne machen. Ich schließe ab, wie Führungen auch so laufen, mit einem Erlebnis. Kommt meine Frau in mein Büro. Das ist 25 Jahre her. Ich feiere jetzt silbernes Jubiläum in folgender Sache, und sagt, hey Ingolf, weißt du eigentlich, wie viele Singles du in der Gemeinde hast, die gern heiraten würden? Sag, nee, habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Legt sie mir eine Liste mit 72 Namen auf den Tisch, gab mir wiederum einen Kuss und ging. Also, war das der Heilige Geist? Nee, meine Frau war doch reingekommen. Meine Frau küsste mich, gab mir eine Liste, stellte mir eine Frage, küsste mich wieder und ging. Aber ich saß da wie himmlisch benommen und merkte, also die Gemeinde weiß, was ich alles tue. Keiner könnte es wagen, von mir noch mehr zu fordern, aber meine Frau. Der Heilige Geist benutzte sie und dort ist etwas entstanden. Ich merkte, ich muss jetzt etwas tun. Und lieben Leute, das ist ja nicht wie heute. Heute ist der Mensch, der bis dato allein lebt, in dieser ganzen Frage, allein oder zu zweit durchs Leben, die Majorität, 52% der Wohnungen werden von Einzelpersonen bewohnt in unserem Land. Damals war das noch eine verschämte Minderheit. Und diese verschämte Minderheit fühlte sich auch als Mensch zweiter Klasse. Einige, die in Beziehung standen, haben das auch ausgedrückt. Das sind die oder das ist der, der keine kriegt. So abfällig. Und dann, ja, ein bisschen habe ich mich ja auch geliebt. Darf ich ja auch. Gott lieben, den Nächsten wie sich selbst. Ich drittel das immer so zeitlich, wenn es geht. Und dachte ich, nee, du kannst doch da jetzt nicht ein Engagement für Singles machen. Deine Pastorenkollegen, während ich Land auf, Land ab, als Verkuppler darstellen. Und ich sagte, das muss ich mir nicht antun. Aber der Geist war so angenehm, konstant mit diesem Gedankengut, dass ich dann einen Deal gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, wenn du das willst, dass ich solchen Leuten diene, machen wir einen Test. Ich kenne einen Hotelier in der Schweiz, ich rufe den an und sage, in 3 Monaten mache ich 5 Tage Single-Freizeit und der soll seine Kontakte rausschicken, die Werbung dafür, der wird sich freuen, dass er Belegung hat im Hotel. Und wenn du, Herr, das gegenzeichnest, gut, 3 Monate vorbereitet. Ich habe es extra so eng gemacht für den Herrn, um zu sehen, ob er da wirklich drin ist. Ich rief den an. Diese Tage waren frei, die auch in meinem Kalender frei waren. Und dann kam ich dorthin. 3 Monate später hatten sich rund 70 junge Leute angemeldet, so im Alter zwischen 25 und 45. So war die größte Dichte. Na, das habe ich morgens eine Andacht gehalten, mittags sind wir Ski gefahren, abends ein Erlebnisgottesdienst, so durch die. Und dann kam der Donnerstagabend und ich predige über Bindungsängste und Ähnlichem. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Ich dachte, was passiert hier denn? Habe ich doch gar nicht so viel gebetet, noch nicht mal gekniet dafür. Ich habe das so ein bisschen halbherzig durchgeführt, weil ich das eigentlich nicht wollte. Aber als ich dann sah, das Glück der Leute, und die Dankbarkeit der Leute für das, was Gott da tut, dachte ich, wer bin ich, dass ich dem widerstehe? Und jetzt mache ich das schon 25 Jahre. Nicht mehr in den Schweizer Bergen, sondern schön an einem Strand vom Mittelmeer, zur Zeit in Zypern. Und wenn ihr jemanden kennt, ja, der diese Frage allein oder zu zweit noch angeht, gebt dem mal einen Tipp. Gebt dem mal einen Tipp, so eine Woche aufzusuchen. Denn alle Leute, die dorthin kommen, 2/3 von ihnen heiraten binnen 2 Jahren. Ja, und jetzt bitte nicht, weil ich so gut im Verkuppeln bin. Ich rede von der Leitung des Geistes. Ja, bin immer noch beim Thema. Sondern, weil der Heilige Geist ein Werk an diesen Leuten getan hat. 20%, die heiraten, haben nur einen Partner dort auf der Freizeit kennengelernt. 80% geht wieder zurück in das alte Netzwerk und plötzlich greift es. Und Gott hat etwas an dem Herzen und am Unterbewusstsein dieser Leute getan. Könnte ich einen Vortrag halten, mache ich mal bei Gelegenheit, habe schon mit eurem Pastor heute Morgen beim Frühstück darüber beraten. Und er kam mit dieser Idee, hey, könntest du nicht mal einen Singletag hier bei uns machen? Da mache ich gern. Aber im Gegenzug, falls ihr jemanden kennt, ja, der unbedingt im Oktober mal eine Woche den Sommer verlängern will in Zypern am Strand, dann gebt ihm so einen Flyer mit einem Gruß von mir. Er wird es nicht bereuen. In diesem Sinne stehen wir auf und beten. Allmächtiger Gott Himmels und der Erde, wir preisen dich, dass du dich um uns Menschen kümmerst, dass du nach uns fragst. Wir wachsen auf wie Gras und wir verwelken wie Gras und das Leben ist so kurz. Du aber hast uns Sinn gegeben. In dir erkennen wir unseren Schöpfer. In dir erkennen wir unsere ewige Hilfe. In dir erkennen wir einen liebenden Gott, der zu uns kommen möchte mit seinem Geist. Vater, du kennst die Menschen, die in diesem Gottesdienst sind. Du weißt, wer schon in dieser Stellung ist, deinen guten Geist zu bekommen. Aber du kennst auch die, die noch nicht so weit sind und gerne deinen guten Geist hätten, aber nie dich gebeten haben, dass du sie mit Jesus zusammenbringst, der ihnen deine Gerechtigkeit schenkt. Und während wir so im Gebet vor Gott, dem Allmächtigen, sind, stelle ich eine kurze Frage. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte meine Fehler, die ich im Leben getan habe, loswerden? Ich möchte, dass Gott mir vergibt. Ich möchte, dass Jesus mir gnädig ist. Und ich möchte Jesus einladen in mein Leben. Und ich will mich mein Leben lang in Ewigkeit bei ihm bedanken, dass er mich zu einem Kind Gottes macht. Wir nennen das einen Schritt hinein in die Versöhnung Gottes. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, bet für mich. Ich will diesen Schritt tun. Ist jemand hier, der sagt, hey, ich brauche das. Ich habe Dinge getan, die nicht gut sind. Mein Gewissen ist belastet. Ich möchte unbedingt frei werden davon. Ich möchte die Gnade Gottes erbitten. Dann strecken Sie einfach Ihre Hand zu Gott aus und auch zu mir, dass ich es sehen kann, ob jemand hier ist. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. Halleluja. Und ich bete jetzt so, als wäre ich an Ihrer Stelle. Und Sie können das nachbeten. Und wenn Sie das aufrichtig tun, Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Du Gott der Bibel, der du Himmel und Erde gemacht hast, ich will an dich glauben. Ich möchte dir danken, dass du uns besucht hast als Mensch und dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Ich will glauben, dass er heilig ist und sein heiliges Leben opferte, damit wir deine Strafe nicht bekommen für die Fehler. So bitte ich dich, sei mir Sünder gnädig und vergib mir meine Fehler und Schuld und komm zu mir, mach mich zu einem Kind Gottes, damit ich auch deinen guten Geist empfangen kann. Ich danke dir, Jesus, dass du dieses Gebet erhört hast, dass mit diesem Tag ein neues Leben beginnt, wo du auf mich aufpasst und dich um mich kümmerst. Ich danke dir, dass ich nicht allein durch dieses Leben gehen muss, sondern dass du da bist. Amen. Herr, ich danke dir und segne jeden, der dieses Gebet gesprochen hat. Und zu dir zu gehören, dass dieser Glaubensschritt Ewigkeitswert hat und niemand diesen Start des Wollens unterbricht. Halleluja. Ich segne mit dem Spruch, dir sind deine Sünden vergeben. Ich segne, dadurch habt ihr Macht bekommen, Kind Gottes zu sein. Nun danke ich dir, Herr, dass du deine Christen auch kennst, die in diesem Gottesdienst sind. Du weißt, wie ihre alte Natur sich entwickelt hat, wo sich dem Geist entzogen hat. Du weißt, wie sie drauf sind und wo sie deine Hilfe brauchen. Ich bitte dich, dass du in diesem Gottesdienst deine Leute wieder aufbaust und stärkst. Du bist nicht gekommen, um zu richten und zu verurteilen, sondern bist gekommen, um aufzurichten den Schwachen, um frei zu sprechen den, der sich in Gefangenschaft bewegt. Du bist gekommen, um Lösungen zu schaffen, weil du ein mächtiger Herr der Gnade bist. Und so wirke du an diesen Leuten. Lass deinen Geist hineinfließen in ihr Herz, dass sie wieder zurückkommen in die Fähigkeit der ersten Liebe, dass du sie gebrauchen kannst. In Jesu Namen. Und wir wollen an dieser